Ja, wahrscheinlich sind wir alle heute Morgen kurz beim Spiegel vorbeigegangen. Die Teile haben dort länger, die Teile brauchen nicht so lange. Und ich weiss nicht, wie du ausgerüstet bist. Wir haben daheim einfach einen Spiegel. Und wenn ich mal im Hotelzimmer so in einen Kosmetikspiegel reingeschaut habe, bin ich gerade ein bisschen verschrocken. Verschrocken an Realität, wenn man so viele Fältchen sieht. Ja, also die das jeden Tag machen, die haben schon Mut, muss ich sagen. Ich habe einen Vorteil. Und nach einer kurzen Nacht kann ich vor einem Spiegel, ich lege einfach die Brille noch nicht an und sehe super aus. Ja, heute geht es auch darum, in diesen Spiegel zu schauen. Das Volk Israel steht noch immer am Jordan. Was wir über Wochen machen, ist dort, glaube ich, an einem, zwei Tagen vorbeigegangen. Steht immer noch am Jordan, hat das verheißene Land im Blick. Dort, wo ihre Eltern auch schon rein haben wollen und nicht reingekommen sind. Wegen ihrem Unglauben. Und dann die Schlaufe von 38 Jahren, bis jeder einzelne von dieser ungläubigen Generation ausgestorben war. Und jetzt stehen sie wieder da. Ein neuer Anlauf. Was braucht es, dass es jetzt gelingt? Und vor allem nicht nur, was braucht es, um reinzukommen, sondern um in diesem neuen Land können das Beste sich können zu behaupten. Und die Frage betrifft uns ja genau gleich, wir als Christen. Wenn wir Jesus nachfolgen, gibt es ganz viele Parallelen zu dem Land, Kanaan, wo Israel reingekommen ist, zu unserem Leben, wo wir mit Jesus jetzt unterwegs sind. Die Gefahren dort sind eigentlich die gleichen wie heute. Dass sich Gleichgültigkeit bereit macht gegenüber den Weisungen Gottes. Dass man geistlich irgendwie träge wird, dass man in Kompromisse hineinkommt und unsere Leidenschaft für Jesus erstickt und, und. Genau das, was wir am Volk Israel wie im Zeitraffer beobachten können, genau das ist unsere Herausforderung. Und wegen dem schreibt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, aus dem, was mit ihnen geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Wegen dem haben wir diese Serie. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen. Uns, die wir am Ende der Zeit leben. Und der Paulus wird dann ganz ernst und sagt, wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Was braucht es, um in das Land hineinzukommen? Nein, was braucht es, um in diesem Land zu bestehen? Ja, wir haben schon ganz vieles herausgearbeitet. Sich daran erinnern, dass es unverdiente Erwählung Gottes ist. Die leeren Hände, die wir haben, anschauen und sie immer wieder anbeten und zu unserem Gott ausstrecken. Aber auch erkennen, wie stark der Drang nach Selbstbestimmung in uns innen ist. Das ist so stark, dass wir uns ganz bewusst von den Weisungen Gottes müssen abhängig machen. Diesen Lebenswort. Und nicht vergessen, dass es nicht deine und meine Kraft ist, sondern eine Gabe von Gott. Es bewahrt uns von dieser fatalen Selbstüberschätzung. Das war Kapitel 8. Und der Mose, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, er ist immer noch nicht ruhig. Er schaut über das Volk und weiss, es reicht nicht. Und wegen dem lässt er Israel in den Spiegel schauen. Kapitel 9 steht, denk daran, vergiss nicht, wie du den Herrn, deinen Gott, in der Wüste entzürnt hast. Von dem Tag an, als du aus dem Land Israel ausgezogen bist, bis ihr an diesen Ort kamt, bis heute, seid ihr widerspenstig gewesen gegen den Herrn. Und dann zählt er auf, das goldige Kalb. Und reklamiert, weil es kein Wasser hatte. Und protestiert, weil das Manna jeden Tag das Gleiche war. Und resigniert, weil die Kundschaften kamen mit dem Bericht. Es braucht auch kein Kosmetikspiegel, das Herz vergrößert. Das ist offensichtlich. Die notorische Untreue von Israel. Und Mose schließt mit der Aufzählung, mit dem Wort: Widerspenstig seid ihr gegen den Herrn gewesen, von dem Tag an, wo ich euch kenne. Oh Mann, oh Mann. Er erzählte, wie er immer wieder als Fürbitter für das Volk eingestanden ist, so dass sie überhaupt so weit haben kommen. Und dann setzen wir ein. 5. Mose 10, und ich lese ab dem Vers 12. Am Vers 12. 5. Mose 10, Vers 12. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Er verlangt von dir nur, dass du ihn achtest, dass du nach seinem Willen lebst, dass du ihn liebst und mit ganzem Herzen und mit aller Kraft dienst. Indem du in den guten Geboten und Vorschriften des Herrn, die ich dir heute gebe, lebst. Der ganze Himmel und die Erde und alles, was auf ihr ist, gehört dem Herrn, deinem Gott. Deine Vorfahren aber hat der Herr geliebt. Und euch, ihre Nachkommen, hat er aus allen Völkern erwählt, wie sich heute zeigt. Was verlangt der Herr, der von dir? Er verlangt nur, dass du ihn achtest, Ehrfurcht hast vor ihm, sein Willen tust, ihn liebst, seine Anliegen über deine Anliegen stellst, von ganzem Herzen, von ganzer Kraft. Nicht als Lippenbekenntnis, sondern ganz konkret, indem du den Weisungen Gottes gehst. Ich weiß nicht, wie das in deinen Ohren klingt. Ist dir aufgefallen? Das Wort, das uns ja fast ein bisschen herausfordert. Er verlangt von dir nur. Ja, also wenn du dein Götti-Kind fragst, was wünschst du zum Geburtstag? Und er sagt, ich wünsche mir nur ein Wochenende im Europapark, ein neues Velo, eine Spielkonsole, einen neuen Pulli, Asterix-Bettanzug. Und irgendwann sagst du, Punkt. Nur. Nur, ist das nur? Das ist mir ja mega viel. Mose sagt, der Herr erwartet von euch nur, dass wir mit ganzer Kraft, mit allem, was wir tun, mit unserem ganzen Sein, dem Herrn dienen. Und schau, wenn uns die Forderung irgendwie masslos dünkt, übertrieben, schon fast ein bisschen, ja, frech würde man nicht getrauen zu sagen, aber vielleicht denken. Dann zeigt das nur, wie stark dass wir von unserer heutigen Zeit geprägt sind. Von dem Individualismus, wo wir davon ausgehen, es ist mein Leben. Und es ist meine Zeit. Es sind meine Ressourcen. Es geht um mich. Und von dem kann ich ja Gott etwas abgeben, wenn ich will. Das Wort Gottes sagt etwas anderes. Da steht im Vers 14, der ganze Himmel, die Erde und alles, was auf ihr ist. Ich habe das Gefühl, ich bin auf der Erde, du wahrscheinlich auch. Gehört dem Herrn, deinem Gott. Ihm steht alles rechtmäßig zu. Wir gehören ihm. Er hat uns das Leben gegeben. Es ist aber nicht eine rein technische Angelegenheit. Weil Gott Gott ist, darum. Ich bin so froh, dass nach Vers 15 auch noch kommt. Sagt, aber deine Vorfahren hat der Herr geliebt. Und auch die liebt der Herr. Also neben dem Grund von Rechtmäßigkeit, weil er der Schöpfer ist und mir das Leben gegeben hat, darum gehöre ich ihm, betont das Wort Gottes und weil Gott uns angenommen hat. Weil er uns das Beste will, wer uns liebt. Und das bis heute, trotz deiner Untreue, Israel. Von Anfang an bis heute liebt dich der Herr. Wegen dem fordert, verlangt der Herr von uns, dass wir ihm dienen von ganzem Herzen. Und er meint das wirklich so. Nur. Es gibt viele Religionen, wo Götter täglich mit Nahrung müssen versorgt werden. Bekocht. Oder gewaschen. Oder bekleidet. Es gibt viele Religionen, wo ihre Nachfolger damit beschäftigt sind, den Gott zu besänftigen und irgendwie gnädig zu stimmen. Kann er nicht, er hat ihre eigenen Kinder geopfert, um den Gott gnädig zu stimmen. Und vielleicht erinnerst du dich, als der Elia die 400 Baalpriester herausgefordert hat, ob der ihre Gott wirklich ein wahrer Gott ist. Wie sie sich geritzt haben mit Messer und gestochen mit Spiess, dass dort steht, am Schluss sind sie blutüberströmt vor ihrem Gott gestanden. Wegen dem sagt Mose hier, Gott will all das nicht. Kein Menschenopfer und keine Verletzungen. Er will einfach, dass wir ihm dienen. Er fordert Israel auf, gib Gott Recht. Gib Gott Recht. Sein Anspruch ist berechtigt. Vielleicht hast du auch schon mal eine Rechnung bekommen und du durchgegangen bist, hast du plötzlich gestutzt und denkst, war jetzt, das kann doch nicht sein. Ich habe mal einen Bus bekommen. Das ist ja alles möglich, oder? Das aber als ich dann gelesen habe, wo das geblitzt war, habe ich gedacht, aber dort bin ich nicht gewesen. Silvi, bist du dort gewesen? Aber es ist nachher rausgekommen, dass die gleiche Nummer war, aber statt B-E-B-L. Und dann haben sie das nicht so gut lesen können, weil es noch ein bisschen dreckig war. Und dann haben sie es jemand anderem geschickt. Nicht berechtigt, der Anspruch. Aber wenn unser Gott in unser Leben sagt, ich verlange dein Herz, dass du nach meinem Willen lebst und mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft mir dienst, das ist ein berechtigter Anspruch von unserem Gott. Und er fordert Israel auf, gib Gott Recht. Und wir? Ist Gott nicht der gleiche? Ist seine Autorität nicht für unverändert? Natürlich. Und ist so nicht auch sein Anspruch an unser Leben bis heute berechtigt? Doch. Und ich bin so dankbar, dass nicht nur der Anspruch ist, sondern die Liebe, die Mose dem Volk Israel zusprechen darf. Gott hat die Liebe und hat die erwählt und haltet seinen Bund. Auch das ist unverändert. Johannes 3 steht, Gott hat seinen Sohn nicht auf die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wir dürfen uns Jesus zuwenden. Die Bibel nennt das ja Bekehrung. Ein super Wort, weil im Wort innen vorkommt, was Bekehrung meint. Es geht darum, einen Weg, den ich eingeschlagen habe, zu verlassen. Um in Jesus zuzuwenden. Das heisst ja nichts anderes als, ich gebe Gott Recht. Gott, ich gebe dir Recht. Ich bin auf einem Weg gewesen, wo es um mich geht. Um meine Ziele, um meine Ansprüche. Ich habe zu sagen, ich habe das letzte Wort. Und es geht darum, Gott Recht zu geben. Zuzugeben. In dem aber. In dem, dass ich das letzte Wort hatte. Habe ich zurückgestossen, dass eigentlich du das letzte Wort hast. Und diesen Weg, den will ich verlassen, ich will mit dir zuwenden. Ich gebe dir Recht, Jesus, und wende mich zu, ergreife deine Hand, die du mir hinstreckst, und lass mich retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt für die Schuld, dass wir die ganze Zeit in die falsche Richtung gegangen sind, sondern dürfen erleben, das, was Gabriel schon gesagt hat, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha der Frevel gegenüber Gott ihn auf die Seite zu schieben, auf sich genommen hat. Der Sohn Gottes auf sich genommen hat. Gestorben ist, auferstanden ist und uns jetzt vergeben kann. Hast du Gott recht gegeben? Wenn du merkst, ich bin eigentlich immer noch auf meinem eigenen Weg, dann bist du heute gerufen vom Heiligen Geist, den Weg zu verlassen und dir Jesus zuzuwenden und in einem Gebet zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Aber was wir hier deutlich sehen, an diesem Anspruch, der uns herausfordert. Jesus will nicht einfach in unser Leben kommen. Er will auf den Thron kommen, in unserem Leben. Er will nicht einfach in unserem Leben sein und jetzt auch noch Mitspracherecht geltend machen. Er hat Sagen. Seine Weisungen sind nicht eine Option. Wegen dem redet die Bibel von Gebot. Und ich spende nicht ein bisschen von meiner Zeit und von meinen Ressourcen, sondern alles in meinem Leben gehört ihm. Er ist der rechtmäßige Mittelpunkt. Und alles, was ich tue, jeden neuen Tag, soll prägt sein, dass Jesus im Zentrum ist. Gott Recht geben. Und ich vermute, wir alle haben jetzt die Herausforderung, die mit dem verknüpft ist, ganz deutlich vor Augen. Wir kennen das aus unserem Alltag. Wenn nicht gerade Sonntagmorgen ist und so eine heilige Atmosphäre, sondern Montagmorgen. Dass das Eingeständnis, du hast Recht, Gott, mit deinem Anspruch, dass das das eine ist. Aber wir mit diesem Eingeständnis noch keinen Millimeter näher gekommen sind, das auch zu leben. So wie es hier steht, mit ganzer Kraft für den Herr. Wie soll das denn gehen? Ich meine, die Untreue von Israel ist ja gerade darin bestanden, dass sie zwar immer wieder gesagt haben, wir wollen doch. Aber ihr Leben hat so eine andere Sprache geredet. Und wenn ich in mein Leben schaue, muss ich zugeben, wenn das der Anspruch ist, mit ganzem Herzen, mit aller Kraft, ja, wie stehen wir denn da? Wenn wir in den Spiegel schauen, wie stehen wir da? Für Mose ist die Diagnose klar. Es braucht eine Veränderung. Es braucht eine Veränderung, die weitergeht als ein Lippenbekenntnis. Beschneidet deshalb eure Herzen und seid nicht mehr so eigensinnig. Der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter. Der Herr aller Herren. Er bestätigt den Anspruch. Gott ist über allem. Herr von allen Göttern. Aber es folgt jetzt nicht ein Abbau. Streng dich doch mehr an. Du musst dir halt ein Zettel auf den Spiegel machen, dass der Morgen in den Sinn kommt. Mit ganzer Kraft für den Herr. Das reicht doch nicht. Hier ist der Eigensinn angesprochen. Seid nicht mehr so eigensinnig. Das ist ja ein geniales Wort. Da ist schon drin, was es eigentlich bedeutet. Auf das Sinnen, das mir dient. Auf das eigene. So wie es mir in den Kram passt. Und Mose sagt zu den Israeliten, ihr Männer, die sind zwar äußerlich beschnitten, aber das hat überhaupt keine Kraft. Eure Herz müssen beschnitten sein. Das Herz, die Schaltzentrale des Menschen. Dort, wo unsere Wahrnehmung, unsere Motive, unsere Gedanken, das, was uns antreibt, zusammenkommt. Und unser Denken und Tun steuert. Dort, dort innen, das ist der Kern. Da braucht es eine Veränderung. Gott Recht geben. Das machen wir mit unserem Verstand. Und es ist ein Bekenntnis von unseren Lippen. Aber Gott nachfolgen ist eine Sache vom Herz. Und es braucht ein Eingreifen an unserem Herz. Beschneidet deshalb eure Herzen. Und wie bitte schön soll das gehen? Was ist denn da gemeint? Fast am Schluss von dem 5. Mose, 1. Kapitel 30, Vers 6, stoßen wir auf eine wunderbare Verheißung. Der Herr, euer Gott, wird eure Herzen und die Herzen eurer Nachkommen beschneiden, damit ihr ihn aufrichtig und mit aller Kraft liebt und am Leben bleibt. Der Herr, euer Gott, wird das tun. Nicht mit unseren Vorsätzen, mit unserer Disziplin, mit einem heiligen Gelübde. Es ist der Herr, der in unserem Leben wirkt. Und der Apostel Paulus nimmt die bildliche Sprache auf im Römer 2 und sagt, körperliche Beschneidung ist sinnlos. Die wahre Beschneidung ist die, die am Herz geschieht. Und das ist das Werk vom Heiligen Geist. Und im Kolosser 2, Vers 11 ist das präzise beschrieben. Bei dieser Beschneidung handelt es sich nicht um einen äußeren Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Das ist ja faszinierend, wie der Mose prophetisch über dem Volk etwas ausspricht, was sich erst mit Jesus wirklich wird verwirklichen und möglich werden. Dass unsere Herzen beschnitten werden im geistlichen Sinn. Wir haben es so gut. Du und ich, wir leben in der Zeit, wo diese Verheißung aufgerichtet ist. Ja, einleitend gesagt, wir haben durchaus Parallelen. Das Volk Israel, das vor dem Jordan steht, und wir mit unserem Nachfolgen von Jesus. Es gibt Parallelen, aber vieles ist ja einfach nur bildhaft oder schattenhaft erkennbar, weil es erst durch Jesus wirklich in die Realität hineinkommt. Und wir heute, wir dürfen in diesem Leben. Für uns gilt, was in Römer 8, Vers 9 steht, ihr steht nicht mehr unter der Herrschaft von eurer eigenen, oder ich klammere im Sinn von diesem Text, eigensinnigen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, weil Gottes Geist in euch wohnt. Römer 8, Vers 9. Wer zu Jesus gekommen ist, wer sein Leben von Jesus hingelegt hat, der hat das erleben, dass Jesus in unserem Leben wirksam wird. Durch den Heiligen Geist unsere Herzen beschnitten werden und die Macht vor Sünde gebrochen ist. Als Gotteskind dürfen wir nie sagen, und diese Sünde hat Macht über mich, das ist nicht wahr. Die Macht vor Sünde ist gebrochen. Ja, aber heisst das, dass wir keine Versuchung mehr kennen? Dass unser Egoismus uns abgestoßen wäre? Ja, also, schau mal in dein Leben. Ganz sicher nicht. Leider nicht. Mit der Auferstehung werden wir umgewandelt. Da werden wir in etwas ganz Neues hineinkommen. Es wird keine Sünde mehr geben im Himmel. Das kommt. Und dort sind wir noch nicht. Aber weil der Geist Gottes, der Heilige Geist, in uns wohnt. Und wenn wir ihm mehr und mehr Raum geben, dann wird unser Egoismus und unser Eigensinn immer weniger Raum haben. Das ist der Zusammenhang. Je mehr Raum der Heilige Geist hat, desto weniger Raum hat unser Eigensinn. Stell dir mal einen Wald vor. Ist ja interessant. Wenn man durch einen Wald läuft, hat es Bereiche, da kommt man fast nicht durch. Da ist voller Gestrüpp und Dornen und Brombeere. Ja, ich habe manchmal beim Pilzsuchen schon probiert, da durchzugehen. Das ist lieber nicht. Am Schluss ist man verkratzt, verletzt. richtig mühsam. Und dann gibt es gleichzeitig ja Bereiche im Wald, wo das anders ist. Es hat schon kleine Pflänzchen, aber es ist nicht so ein Dornenmeer. Warum ist das? An was liegt es, dass an diesen Orten so richtig die Brombeere wuchern und an anderen Orten nicht? Was ist denn der Unterschied? Wenn man an den Boden schaut, sieht man keinen Unterschied. Das ist der gleiche Boden. Aber wenn man hoch schaut, sieht man den Unterschied. Wenn wir so in einem Buchenwald sind, mit diesen mächtigen Bäumen, und oben ist so ein richtig enges Blätterdach, weißt du was? Da hat es unten zu wenig Licht, dass die Dornen wachsen können. Die sind schon überall. Und ein Brennnessel und ein Brombeerli. Aber es ist nicht das Gestrüpp, wo man nicht durchkommt. Das Blätterdach schirmt ab, sodass unten das nicht wachsen kann. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild für unser Leben. In unserem Leben sollen Sachen wachsen. Die Bibel nennt das eine Frucht, die der Heilige Geist in uns hervorbringt. Und ich weiß nicht, du stellst dir die Frucht vielleicht auch als Orange vor oder als Äpfel. Aber heute Morgen, stell dir das mal vor als eine mächtige Buche, die oben so richtig ein schönes Blätterdach ausbreitet. Das ist Freude, die der Heilige Geist in deinem Leben möchte wachsen. Und nebendran steht eine zweite Buche, die auch so ein wunderbares Blätterdach ausbreitet. Das ist Frieden. Und dort ist Geduld. Und dort ist Liebe. Und dort ist Freundlichkeit. Dort ist Treue, dort ist Güte, dort ist Rücksichtnahme, dort ist Selbstbeherrschung. Und weil die Bäume in unserem Leben gewachsen sind, ist dann ein Blätterdach. Weißt du, was passiert? Unten verkümmern gewisse Sachen in unserem Leben. Wenn Apostel Paulus im Galater 5 das aufzählt, es hat weniger Raum für Eigensinn. Das stirbt wie ab. Nicht, dass es nicht mehr da wäre. Versteht mich richtig. Aber dass es wie nicht weiter wächst, sondern verkümmert. Es hat weniger Platz für selbstsüchtiges Verhalten. Und all das, was Paulus dort aufzählt, Überheblichkeit, Wutausbrüche, sexuelle Unmoral, Eifersucht, Rechthaberei, Streit, ist eine ganze Liste. Das verkümmert in unserem Leben, wenn der Heilige Geist Raum hat, die Frucht auszubreiten. Lass zu, dass der Heilige Geist dein Herz verändert. Die Veränderung geschieht, indem sich der Heilige Geist ausbreiten kann. Es ist ein Verdrängungsprozess. Das ist der Punkt. Ich habe kürzlich so einen Beitrag gesehen über Krankenspitalkeime, die hochresistenten Bakterien. Und wieso sind die so resistent? Weil man jeden Tag putzt, ständig am Putzen ist. Und wenn die überleben wollen, müssen sie immer fitter werden. Sie sind so fit, dass man mittlerweile keine Antibiotika mehr dagegen hat. Und genau das erleben wir in unserem Leben. Wenn wir probieren, das wegzudrängen und so weiter, das wird einfach resistenter und aggressiver. Und wir können nicht schlagen. Und was ich gestaunt habe, ist, der Ansatz ist jetzt ein neuer, dass man nicht probiert, keimfreie Atmosphäre im Spital zu bilden, sondern das Gegenteil. Gute Bakterien streut. Man hat nicht Desinfektionsmittel, sondern Mittel, die eine Nährlösung sind für Gutes. Und man sagt, das verdrängt. Das verdrängt das Böse, weil das andere hat keinen Platz mehr zum Leben. Und genau das soll in unserem Leben passieren. Der Heilige Geist soll sich ausbreiten mit Guten, mit dem Guten, das er gibt. Freude, Frieden, Liebe, Selbstbeherrschung. So, dass das andere zwar noch da ist, aber keinen Raum hat. Das wünsche ich uns. Lass zu, dass der Heilige Geist dein Herz verändert. Ich glaube, das bedeutet, dass wir uns jeden Tag neu einfach im Gebet ausstrecken nach ihm und sagen, komm du rein und leid du mich. Dass wir auf seine feine Stimme hören, dass wir uns warnen, dass wir uns korrigieren, dass wir uns führen und prägen durch sein Wort. Und auch, dass wir als Gemeinde uns ja gegenseitig schleifen können. Das ist mit ein Teil vom Wirken vom Heiligen Geist. Als Gotteskind, bitte nimm das mit heute Morgen. Darfst du wissen, mein Herz ist bereits beschnitten. Das ist das Wirken vom Heiligen Geist in der Wiedergeburt. Die Grundlage ist gelegt, aber unsere Verantwortung ist, zu entscheiden, was wächst in meinem Leben, was breitet sich aus. Egoismus, was selbstsüchtig auf das eigene Wohl ausgerichtet ist, oder die wunderbare Frucht vom Heiligen Geist, die die Gemeinschaft stärkt und am Nächsten dient. Ja, für das wollen wir jetzt gerade beten, in einer Zeit vor Hingabe. Und vielleicht muss Jesus heute als Förster in unserem Leben wirken, wo man einfach ein bisschen größere Maschine vornimmt und man gerade ein bisschen ausreißt. Ja, das darf geschehen im Gottesdienst. Ich möchte zum Abschluss noch die verbleibenden Verse lesen, weil das konkretisiert, was Gott denn meint. Vers 17, der zweite Teil, bis Vers 20. Er ist der große Gott, mächtig, ehrfurchtgebietend, unparteiisch, unbestechlich. Er verhilft Witwen und Waisen zu ihrem Recht. Er liebt die Ausländer und gibt ihnen Nahrung und Kleidung. Und auch ihr sollt die Ausländer lieben, denn ihr wart selbst einmal Ausländer in Ägypten. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, achten, ihm dienen, ihn lieben und schwört allein bei seinem Namen. Was Gott über unserem Leben ausspricht, ich finde das so begeisternd. Es geht nicht darum, dass wir in unserem Leben irgendeine abgehobene Frömmigkeit entwickeln. Es gibt Religionen, die haben zum Ziel, den Mensch irgendwie auf eine höhere Erkenntnisstufe zu führen. Mir gefällt, was Jesus mit uns vorhat. Sein Ziel ist nicht höhere Erkenntnis. Er will uns immer wieder konkret zum Dienen an unseren Mitmenschen anleiten. Das ist sein Anliegen. Dass wir Gott ähnlicher werden und unser Gott ist ein dienender Gott. Unser Gott ist einer, der an der Not der Rechtlosen nicht vorbeischaut, sondern ihnen beisteht, sie versorgt. Das sind hier die Ausländer, die haben kein Recht gehabt. Wegen dem waren sie so in Not. Er ist einer, der den Hilflosen und den Schutzlosen, den Witwen und den Waisen der damaligen Kultur nicht vorbeischaut, sondern seine helfende Hand ausstreckt und er sagt uns, das ist mein Wesen. Leb du genau gleich. Wenn wir die Beschneidung von unserem Herz zulassen und wir anders davon reden, anders davon handeln, andere Ziele haben, dann geht es nicht darum, dass wir den Himmel verändern, weil der Himmel ist schon vollkommen. Der Himmel hat das gar nicht nötig. Es geht darum, dass wir unserem Umfeld dienen. So wie wir es hier seit ein paar Jahren eigentlich schon an der Wand haben. Gottes Liebe sichtbar, konkret machen. Zum Wohl von unseren Mitmenschen. Ja. Das ist der Grund, warum Jesus gesagt hat, wo man ihn gefragt hat, was sind denn die wichtigen Gebote? Was hat er gesagt? Dien Gott. Liebe ihn von ganzem Herzen. Such nicht dein Wohl, such sein Wohl. Und das bedeutet, dien deinem Nächsten. Liebe ihn von ganzem Herzen. Und das Anliegen soll zunehmen. Ich lade uns ein, dass wir einfach einen Moment von Jesus sind. Und auch bewusst in den Spiegel schauen. Dass wir zulassen, Jesus, du hast mein Herz beschnitten. Ich wünsche mir, dass das noch mehr Auswirkungen hat. Ich wünsche mir, dass mehr Segen zu meinen Mitmenschen fließt. Mehr Liebe, mehr Barmherzigkeit, mehr Geduld, mehr Treue. Sei mir einen Moment ruhig vor Gott. Und ich lade dich ein, dich mit deinem Leben Jesus hinzulegen. Vielleicht muss er neu die Erlaubnis bekommen, auf einen Thron zu kommen. Nicht nur mal irgendwo auf der Seite zu stehen, sondern den Thron dürfen einzunehmen. Vielleicht müssen wir ihm die Erlaubnis geben, nicht nur mitzureden, sondern zu sagen, dürfen zu haben in unserem Leben. Wir beten miteinander. Danke, Jesus. Jesus, wenn dein Wort sagt, du forderst nur, dass wir dir gehören und mit ganzer Kraft und ganzer Hingabe dir nachfolgen, dann muss ich schon dort kapitulieren und sagen, das ist mir bis jetzt nie gelungen und ich bin skeptisch, ob ich das in Zukunft einfach so hinbringe. Nein, ich weiß es, dass wir das nicht hinbringen. Danke, dass du unsere Herzen beschnittst. Jesus, danke, dass du uns im tiefsten Kern von unserem Menschsein veränderst. Dass du uns ausrichtest auf dich. Danke, Jesus, dass das schon geschehen ist. Preise dich, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns lass Boden reinnehmen, in dem auch zu leben. Jesus, ich wünsche mir, und ich spreche das über uns allen aus, dass die Bäume dürfen wachsen. Dass die Frucht von dir in unserem Leben zunehmen darf. Und dass das Blätterwerk immer enger darf werden, immer dichter darf werden, so dass das, was wir nicht sehen wollen in unserem Leben, mehr und mehr verkümmert. Der Egoismus. Das Aufbrausen, die Rechthaberei, die Bitterkeit. Jesus, es soll verkümmern im Namen von Jesus. Halleluja. Halleluja. Lass uns aufstehen miteinander. In einem Lied vor den Thron Gottes kommen und erleben, wie er mit seiner Kraft hineinwirkt in unser Leben. Für das sind wir heute in einem Gottesdienst.